eigentlich ist das, sollte das die Selbstverständlichkeit sein. Ich meine, das war ja schon früher so, der eine war Jäger, der andere war Sammler und jeder das, was er kann, das hat er auch gemacht. Und ich glaube, das steckt in uns. Es ist aber heutzutage irgendwie verpönt, ne? Dass wenn du wirklich sagst hier, ja, ich will Fußballprofi werden oder, dann kriegst du gleich immer eher, ja Mensch, such dir was Sicheres, mach deine Ausbildung, geh studieren, ich will jetzt nicht 0815 sagen und ich will auch nicht sagen, dass das immer falsch ist, aber ich finde es halt schön und erfrischend, wenn jemand sagt, ich mache wirklich das, was mir Spaß macht und das jeden Tag, ohne sein Leben zu splitten in Arbeit, Freizeit, Familie, also das dann wirklich so, das in Blöcke zu teilen, sondern einfach morgens aufzustehen und es geht los, ne? Mein Leben geht los und das 24 Stunden lang.
Definitiv, aber ich glaube, das ist halt auch manchmal einfach ein extremer Druck. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, wo es so viele Möglichkeiten wie noch nie gab. Ich meine, allein, man schaut sich Netflix an. Ne? Früher, ich weiß nicht, dir wird es eh nicht gegangen sein, ich weiß nicht, welche Serie du damals geschaut hast. Ich habe zum Beispiel mal OC California geschaut. Und das kam, glaube ich, mal Mittwochabends oder auch James X Topmodel oder irgendwelche anderen Shows, die gekommen sind. Und man musste immer eine Woche lang warten. Und man hat sich die ganze Woche drauf gefreut, auf seine Lieblingsserie, die dann am Mittwoch 20.15 Uhr oder wann auch immer zu schauen. Man musste eine Woche warten, bis es weiterging.
Ja.
Mittlerweile, unsere ganze Gesellschaft ist so gewöhnt, dass wir alles sofort bekommen. Wir können sofort googeln.
Ja.
Als wir zur Schule gegangen sind, da gab es das nicht. Ich musste im Lexikon noch Sachen nachschauen. Ja. Ne? Wir hatten, bei mir damals fing es an mit 14, dass wir den ersten PC hatten und Internet. Da musste man irgendwie, weiß nicht, wie viel Cent pro Minute zahlen. Mein Papa ist immer ausgerastet, wenn ich da irgendwie länger als 20 Minuten online war. Ja. Musste ich direkt mein Taschengeld nachzahlen. Also ne, die ganze Das hat sich ja komplett verändert durchs Internet, durch unsere Wege, wie wir kommunizieren, wie wir Informationen erlangen. Und es gibt so viel Auswahl.
Ja.
Wir möchten alles sofort und wir wollen alles jetzt. Wir wollen sofort, wenn wir 18, 19, wollen wir sofort wissen, was unser Lebensziel ist, was unser Lebenspurpose ist.
Ja.
Wird uns ja auch immer wieder erzählt. Ne? Ja. Auch wenn wir jetzt sagen, so, ja, du musst deinen Purpose finden, du musst deinen Traum finden, du musst das tun, was du wirklich liebst. Manchmal weiß man das einfach nicht. Ne?
Ja.
Und manchmal findet man das auch erst mit 40, 50.
Aber warum gibt man den Leuten nicht die Zeit, das zu suchen oder zu finden? Oder warum bestrafen wir uns denn immer so selber, dass wir sagen, ich hab's noch nicht, ich bin jetzt 35 und was soll ich machen und was soll ich tun?
Ja.
Das ist ja eigentlich quasi das größte Ziel. Das heißt, wenn du das gefunden hast, du müsstest jeden Tag morgen aufstehen und sagen, ja! Ne? So, das finde ich halt so schade, dass man so streng mit sich selber ist.
Definitiv. Ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch einfach natürlich auch, was du sagst. Man will irgendwie, vor allem auch die Eltern wollen natürlich immer, ne, dass man was Sicheres hat, dass man abgesichert ist. Das war bei mir am Anfang ja auch so, als ich meinen Eltern das irgendwie, als sie so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich da so irgendwie einen Blog habe und YouTube und die haben das ja so nicht ganz verstanden.
Ja.
Und dann irgendwie immer so, ja, Luisa, und dann wolltest du schon mal mit Studium abbrechen, dann war erstmal ganz finito, dann war es mal so, nein, Luisa, meine Mama ist Therapeutin, Kinder- und Jugendtherapeutin, dann so, Luisa, wenn du etwas abbrichst in deinem Leben wie das Studium, das wird sich dein Leben lang verhornten quasi, es wird dich verfolgen und das ist einfach nicht gut, wenn man Dinge abbricht, man sollte Sachen immer zu Ende machen und erstmal war ich nicht ihrer Meinung, mittlerweile denke ich schon, dass es gut war, dass ich es abgeschlossen habe, ich habe mein Studium auch dann beendet, habe einen Bachelor ganz normal gemacht. Hab ein bisschen gestruggelt zwischendurch, hatte echt gar keinen Bock drauf. Ich war nie so der Uni-Mensch, ich war immer eher so, ne, ich will was machen, ich will was erreichen, ich will was jetzt, sofort ein Ergebnis sehen, ich möchte jetzt was machen. Ich habe immer neben dem Studium extrem viel gearbeitet, super viele Praktika gemacht, Auslandsjobs gemacht, ne, bin gereist, habe mich mit anderen Leuten, anderen Menschen, anderen Kulturen beschäftigt und habe da einfach unglaublich viel gelernt. Und trotzdem muss ich sagen, war es gut, das Studium beendet zu haben, weil ich jetzt einfach sagen kann, hey, ich habe ein Studium, ich habe einen Bachelor, den werde ich niemals wieder brauchen, aber ich habe ihn. Und dann weiß ich, okay, meine Eltern waren happy, so das Kapitel war abgehakt. Deswegen, ich sage auch, ich finde es nicht verkehrt, wenn man trotzdem eine Ausbildung macht oder ein Studium macht, auch wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man einfach was hat, einfach nur fürs Gewissen oder für die Eltern. Manchmal ist man schon stark genug. Es gibt Menschen, die sind schon stark und die sagen, nein, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich hätte das auch nie gebraucht.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es mir trotzdem geholfen hat, mit gewissen Dingen umzugehen. Nämlich selber sagt ja auch eigentlich jeder, den man fragt, Studium zu 90% hilft einem, es sei denn, man macht Medizin oder sowas Spezielles, sich zu organisieren.
Ja. Ne?
Eigenständig Sachen zu erarbeiten, eigenständig sich zu gucken, wann man hat man Termine, wann muss man anfangen zu lernen. Ne?
Ja.
Das sind ja eigentlich eher so grundlegende Dinge, die man da lernt. Und das ist auch oft so bei Jobs, wenn ich mit anderen Chefs oder anderen Leuten rede, die andere Leute einstellen. Ich habe jetzt selber auch schon Leute eingestellt bei uns in der Firma, habe ich gemerkt, am meisten kommt es eigentlich auf das Menschliche drauf an, was du auch gesagt hast. Ne? Dieses, dass man sich Körpersprache, sagt man ja auch immer Körpersprache und wie jemand ist und wie man sich versteht auf den ersten Eindruck quasi hin, das ist eigentlich 90%. Und Dinge im Job, in jedem Job würde ich behaupten, außer jetzt wirklich spezielle Sachen, ne? Wie natürlich Doktor und solche Geschichten, wo man wirkliches Fachwissen haben muss oder Statiker und solche Sachen, kannst du erlernen. Und die meisten Sachen lernt man im Job selber.
Ja.
Deswegen, also ich glaube, man darf sich da nicht so einen Druck machen, aber wenn man das Gefühl hat, hey, ich passe nicht in diese 9-to-5-Arbeitswelt und das macht mich nicht glücklich, auch wenn ich hier 200.000 oder 100.000 Jahresgehalt habe, einen unglaublich guten Job, wo mich jeder darum beneidet, wo jeder von meinen Freunden, Familie sagt, boah, wie kannst du das aufgeben, ne? Oder wenn jetzt jemand Banker ist und sagt so, nein, du bist aber so gut mit Zahlen, wie kannst du denn nur, wie kannst du jetzt anfangen, dass du Künstler werden möchtest, ne? Oder dein eigenes Musikstudio aufmachst. Dann muss man natürlich sollte man im besten Fall die Kraft dazu haben und sagen, so, hey, ganz ehrlich, ich verstehe deine Meinung, aber das ist etwas, was ich wirklich machen möchte und ich weiß, ich finde immer einen Weg.
Ja.
Und wenn man etwas wirklich will, dann findet man auch einen
Weg. Absolut, absolut. Und ich finde es halt, was ich auch selber beobachten konnte, ist, gerade wenn du jetzt so einen 9-to-5-Job hast und du bist wirklich jemanden, du bist im Managerbereich und hast irgendwie einen 6-stelligen Betrag, den du im Jahr bekommst. Wenn du dann mit diesen Menschen sprichst und jemand sagt, ja, bei der nächsten Gehaltserhöhung, dann ist das hier auch, dann ist das, gerade ist es viel Stress, aber bei der nächsten Gehaltserhöhung, dann geht es mir besser. Aber im Endeffekt, wenn der Job, und ich benutze das Wort jetzt einfach, wenn der Job scheiße ist und du kriegst dann nächstes Jahr 50.000 Euro mehr im Jahr, hast du diese 50.000 Euro, aber der Job, der bleibt immer noch derselbe. Also ich glaube, wenn wirklich, wenn du, und da ist, glaube ich, dieses Fehlverständnis von Geld bei ganz vielen, weil man denkt, das ist die Lösung von einem ganz anderen Problem. Also das passt einfach nicht zusammen. So, würdest du das unterschreiben?
Definitiv. Ich habe auch, ich weiß nicht, kennst du Karl S.?
Ja.
Ja, ist auch ein Freund von mir. Ich weiß, gibt geteilte Meinungen zu ihm, aber er hat schon ein paar Sachen, die ganz interessant sind, die er so erzählt. Und er hat zum Beispiel auch mal erzählt, dass für ihn Geld halt einfach immer mit Stress verbunden war, weil seine Eltern immer über Geld zum Beispiel gestritten haben. Ja. Und früher war Geld immer ein Thema. Und ich glaube, das ist auch echt ein interessanter Punkt, weil eigentlich müsste jeder erwachsene Mensch sich nochmal selber über gewisse Themen, wie zum Beispiel Geld, über Liebe, über Vertrauen, so grundlegende Dinge, was heißt das eigentlich für einen selber? Ja. Weil für manche heißt Geld Freiheit, für manche heißt Geld, ich kann mir was zu essen kaufen, für manche heißt Geld Luxus, ich kann in Urlaub fliegen, für manche heißt Geld einfach nur Angst, Panik, Stress, weil es immer mit etwas Negativem verbunden war. Und andere wachsen auf, wo Geld immer da war und einmal alles easy und cool, da wurde viel drüber geredet. So, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, schon echt ein entscheidender Punkt, wenn man überlegt, dass Geld immer ein Thema zu Hause ist und du das als kleines Kind mitbekommst und es immer irgendwie mit Stress verbunden ist, mit Angst verbunden ist, mit, oh mein Gott, wir haben nicht genug, wir haben nicht genug. Ne? Dann willst du entweder ganz, ganz viel davon aus den falschen Gründen oder du hast irgendwie Angst davor, das zu verdienen, weil du den Wert dahinter nicht verstehst oder einen anderen Wert hast als andere Menschen. Ne?
Genial, ja.
Und das, was du gesagt hast, definitiv, dem stimme ich 100%ig zu. Also es ist dieses Klassische und alle sagen immer so, ja toll, das kannst du jetzt sagen, wenn man viel verdient, kannst du auch sagen, ne, oh, Geld macht nicht glücklich. Geld macht schon glücklich, ich würde nicht sagen, dass es unglücklich macht, aber irgendwann ist die Grenze, man sagt ja so, ab ich glaube 70.000, 80.000 ist so die Grenze erreicht, ob du dann 10, 20, 50, 100, 200.000 mehr hast, macht das Leben nicht so viel anders. Ob du 100 Euro im Monat hast oder 2.000, 3.000, definitiv macht einen riesen Unterschied. Ja. Ne? Da kannst du dir vielleicht ein bisschen Geld zur Seite legen, kannst in Urlaub fliegen, das ist ein riesiger Unterschied. Aber von 5.000 zu 10.000 Euro im Monat, dann kannst du dir eine bisschen größere Wohnung leisten. Du kannst dir vielleicht ein tolleres Auto leisten, du kannst vielleicht noch mehr Urlaub machen oder dann hast du aber auch mehr Verantwortung. Ja. Du hast mehr Geld, worauf du aufpassen musst, dass du anlegen musst. Also Geld ist echt so eine Sache, wo jeder irgendwie eine andere Verbindung zu hat. Und das ist ganz interessant für jeden, das auch nochmal selber so zu definieren und zu hinterfragen. Was heißt Geld eigentlich für mich? Also mir war Geld früher auch viel wichtiger. Ich dachte auch immer so, ich habe schon immer gerne Geld gehabt im Sinne von, ich hatte nie Schulden. Also ich habe immer sehr gut mit Geld umgehen können. Ich habe auch schon seit ich 14 bin immer so ein Taschengeld quasi bekommen, ein bisschen mehr als die anderen Kinder, aber dafür musste ich alles selber kaufen. Also ich glaube, ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht so 60, 80 Euro bekommen und habe dann auch meine Schulbücher teilweise gekauft oder meine Klamotten gekauft. Bin dann nicht mit meiner Mama einkaufen gegangen, sondern habe dann meine Sachen selber gekauft und habe halt ziemlich früh gelernt, mit Geld ganz gut umgehen zu können. Und habe immer auch dann so Sachen gemacht. Meine Eltern, das fand ich auch ganz gut, muss ich sagen, haben, wenn das machbar ist, ich weiß, es ist nicht für jeden möglich, aber ich werde das übernehmen wahrscheinlich, wenn ich irgendwann selber mal Kinder haben sollte. Die haben zum Beispiel gesagt, okay, Lisa, wenn du nicht rauchst und wirklich nicht anfängst zu rauchen, dann bekommst du 500 Euro zu einem Führerschein dazu.
Genial.
Und ich habe dann wirklich mit 14, klar habe ich es mal ausprobiert, aber ich habe wirklich als eine der wirklich einzigen in meinem ganzen Freundeskreis nicht geraucht, weil das für mich habe ich so entschieden. Und es ging nachher gar nicht mehr um diesen
Geld. Das war bei mir nämlich genau.
Ja,
ja, ich habe auch nie geraucht.
Und es war, im Endeffekt ging es auch gar nicht jetzt um die 500 Euro. Klar, es ist viel Geld. Aber es ging eigentlich eher um dieses, dass ich es schaffen wollte. Ne? Und ich wollte das irgendwie auf mir selber beweisen. Und ich habe dann auch wirklich einfach nie angefangen, was super geil ist. Ich habe nie Interesse gehabt zu rauchen. Ich habe es nie, auch wo ich nachher durfte, wo ich 18 war, geschafft, hätte ich anfangen können.
Dann war es auf einmal cool, dass du derjenige warst, der nicht geraucht hat.
Ja, und irgendwie war das Vielleicht hätte ich auch so oder so nie geraucht, das weiß ich nicht. Aber ich hätte es bestimmt mehr probiert, definitiv. Ja. Allein schon durch den Freundeskreis.
Das, was du gerade gesagt hast, vielleicht hätte ich so oder so nie geraucht. Ich finde, das ist schon so, es gibt zwei Möglichkeiten, so wie du in das Leben irgendwie schreiten kannst. Entweder ist für dich alles Zufall, was passiert, oder du siehst halt wirklich alles als ein Wunder. Ist vielleicht ein bisschen extrem und vielleicht sagen auch manche Leute wieder, ja, er wieder mit seiner rosaroten Brille. Aber es ist wirklich so. Ich glaube, wenn halt wirklich Sachen passieren, dass vieles davon halt auch einfach echt wie ein Wunder ist, ne? Dass du sagst, okay, dass das überhaupt so ist, dass ich jetzt stehe, wo ich stehe. Man könnte jetzt auch natürlich sagen, es ist nur als Beispiel, das ist jetzt ein Zufall, dass ich hier sitze. Mhm. Für mich persönlich, ich bin hier heute hergefahren bei strahlendem Sonnenschein und dachte, krass, wie cool ist das bitte, ne? Also für mich ist das, ich versuche wirklich auch ja, sehr dankbar zu sein, halt wirklich die Sachen nicht als selbstverständlich zu sehen und als Zufall zu sehen und ja, da bin ich reingefallen und ne, sondern wirklich, man macht ja auch viel, ne? Man gibt ja auch viel. Und ich finde, wenn man versteht, dass man erst derjenige ist, der geben sollte, dass man dann auch irgendwann automatisch bekommt. Und egal, was für eine Art und Weise das letztendlich ist, ob das über Liebe ist, über Geld, über Erfolg oder.
Definitiv. Und ich finde halt, es ist nochmal ganz interessant, weil viele, die auch irgendwie das am Anfang mal so hören oder dieses so Everything Happens for a Reason, sagen so, ja, aber wie kannst du sagen, dass irgendjemand, ne, dass irgendjemand stirbt gerade oder vergewaltigt wird. So, natürlich hat das keinen Grund, ne? Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass es gewisse Dinge gibt im Leben. Ich habe immer so dieses, so jeder hat seinen Rucksack zu tragen, ne? Aber jeder hat, bekommt eine Geschichte mit auf die Welt, wenn man geboren wird. Jeder hat so seinen Weg. Es gibt die Familien, die man geboren wird und die man, ne, wo vielleicht sind die Elternteile auch gar nicht mehr da. Jeder hat eine andere Geschichte und einen anderen Weg. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch gleich viel positive Dinge wie negative Dinge mit auf den Weg bekommt. Und manchmal sind die am Anfang des Lebens sehr viele negative Dinge. Und man ist es natürlich schwieriger, das dann noch auf einen guten Weg zu kommen und das dann irgendwie trotzdem noch positiv zu sehen. Und bei anderen geht es vielleicht am Anfang super gut los und dann wird es vielleicht später schwieriger. Und trotzdem glaube ich, dass man einfach lernen kann, damit umzugehen. Ich war auch am Anfang, war ich wirklich nicht besonders positiv. Wie gesagt, als Teenie, ich war nicht die Positivste, definitiv nicht. Ich war vielleicht schon als Kind, war ich schon immer so, ich weiß so, einmal habe ich es mir anscheinend zu meiner Mama gesagt, da waren wir irgendwie bei so einer Tombola, bei so einem Event und dann konnte man so Lose ziehen und dann habe ich irgendwas gewonnen. Ich habe mich da gar nicht, das hat sie mir immer vor ein paar Jahren mal erzählt, ich wusste das gar nicht mehr. Da war ich so 4, 5 wahrscheinlich. Und da habe ich anscheinend irgendwas gewonnen. Jetzt nichts Großes, irgendein Kuscheltier, irgendwas. Und dann meinte Mama, oh, wie toll, ich so, ja, nö, ich gewinne immer im Leben. So, ne? Ich habe dann irgendwie gesagt, ich habe so voll selbstverständlich. Ich so, nee, ist ja klar, aber war ja klar, dass ich gewinne, so ist ja selbstverständlich. Ne? Ich verdiene das. Habe ich als Kind anscheinend so gesagt, ein bisschen süßer wahrscheinlich, aber so um den Dreh. Und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich ein positiver Mensch bin, aber ich hatte genauso meine negativen Phasen. Und ich habe immer noch Momente und Tage, wo es mir nicht gut geht, ne? Und wo ich mit sehr vielen negativen Emotionen zu kämpfen habe, mit Gefühlsschwankungen, mit ne, Hormongeschichten, aber ich habe einfach gelernt, dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen kann und steuern kann und ich kann entscheiden, wie ich mit diesen Dingen umgehe.
Ja.
Ne? Und klar, mir ist es noch nicht wirklich unglaublich viel Schlimmes in meinem Leben passiert und ich weiß, dass es anderen da ganz anders geht und das ist für mich natürlich leichter, das zu sagen, aber ich glaube auch, dass die Menschen, ich kenne genug Menschen, denen unglaublich viele richtig schlimme Dinge passiert sind. Ne? Da sind die Eltern gestorben, die ganze Familie quasi weggestorben, ganz, ganz viele schreckliche Dinge passiert und manche der positivsten Menschen, die ich kenne, haben mit die schrecklichsten Dinge erlebt.
Absolut.
Ich kenne einen Mindset-Coach, auch einen ganz, ganz tollen, den hat Dan kennengelernt in Amerika. Devon heißt der. Und der ist ein riesiger, großer, schwarzer Mann. Ne? Also echt so ein richtiger, auch richtig durchtrainiert. Und man denkt erstmal so, oh, krass, hier voll der Typ, der ist voll drauf und ist mega sportlich. Und boah, der ist super positiv und dem ist bestimmt noch nie was Schlimmes passiert. Und dann redet man mit ihm und er wurde einfach von seinem Onkel missbraucht als Kind. Ne? Und er hat so viele schreckliche Dinge schon auch erlebt in seiner Kindheit und hat es aber irgendwann einfach gelernt, das positiv zu sehen und das zu akzeptieren, was ihm passiert ist. Und daraus dann seine Passion zu machen, anderen Männern vor allem zu helfen im Bereich Masculinity zum Beispiel, ne? Im Bereich Männlichkeit. Was heißt eigentlich Männlichkeit für einen? Ist es schlimm, wenn man mal weint oder über seine Gefühle zu reden? Was macht das eigentlich mit einem? Und ich liebe einfach so Menschen, die wirklich ihr Leben akzeptieren, wie es ist, aber dann nicht da stehen bleiben und sagen so, ja, so ist es jetzt halt, ne? Sondern zu sagen, hey, mir ist das passiert, ja, das konnte ich nicht beeinflussen. Ich habe nicht beeinflusst, in welche Familie ich geboren bin. Ich konnte nicht beeinflussen, ne, wie viel Geld meine Eltern hatten oder wie wenig Geld.
Ja.
Ich konnte das nicht beeinflussen, aber ich kann jetzt beeinflussen, wie ich damit umgehe, was in der Vergangenheit liegt. Und das ist das Allerwichtigste. Es geht im Leben nur darum, was im Jetzt ist. Es geht nicht um die Vergangenheit. Es geht auch eigentlich gar nicht so viel um die Zukunft. Es geht eher darum, wie du in deinem Leben jetzt, heute drauf bist. Bist du heute glücklich? Bist du negativ? Kannst du das negative Gefühl noch umwandeln? Kannst du auch mal einfach negativ sein, ist ja auch völlig okay.
Ja.
Aber es geht darum, das Leben einfach selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich übernehme Verantwortung.
Ja.
Denn es ist immer leicht, Sachen auf andere Dinge zu, auf andere Leute. Und so, ja, du kannst es leicht sagen, dir geht's ja auch gut.
Ja, ja.
Nein,
ja.
Es ist trotzdem meine Entscheidung, ob ich glücklich bin oder nicht.
Ich glaube, viele verwechseln halt auch einfach positiv sein mit immer glücklich sein. Und man muss ganz klar sagen, und das ist auch... Auch positive Menschen sind auch mal unglücklich und sind traurig und weinen und haben schlechte Tage und zweifeln. Wir haben alle diese Stimme in uns, die uns sagt, wenn du ein neues Business startest, wenn du einen neuen Partner hast, wenn du sonst irgendwas hast, die dir sagt, ob der dich nicht verarscht oder ob das überhaupt dein Weg ist und was ist, wenn das Finanzamt kommt, was ist, wenn dies ist, was ist, wenn jenes. Diese Stimmen, die haben wir alle. Dann hast du aber die Möglichkeit, einfach alles hinzuwerfen und dort stehen zu bleiben, wo du bist, oder die Möglichkeit zu sagen, okay, das nehme ich in Kauf, ich höre diese Stimme, aber die andere Stimme ist stärker und ich gehe den Weg und ich mache das jetzt und ich ziehe das jetzt durch.
Definitiv. Und das sehe ich genauso. Und ich finde auch, es kommt einfach so viel darauf an, wie man, gerade zum Beispiel Selbstständige, ne? Du bist ja auch selbstständig. Und hast ja auch erzählt, du warst vorher in einem festen Job, ne?
Ja. Kannst
du vielleicht auch mal ein bisschen was zu erzählen? Finde ich auch sehr spannend.
Ja.
Und was ich halt immer, ich hatte das auch, ne, als ich studiert habe und damals schon angefangen habe zu bloggen, hatte ich auch eine Mitbewohnerin, die hat bei einer Versicherung, also das ganz Klassisches quasi, sicheres gearbeitet. Und sie hat mal, boah, Luisa, hast du nicht Angst, dass du irgendwann weißt, was ist, wenn das nicht mehr läuft, wenn du keine Follower mehr hast, wenn du, ne, wenn die Leute deine Videos nicht mehr schauen, was ist, wenn das irgendwann alles wegbricht und hey, hast du denn keine Angst, ist das total unsicher? Ich so, ganz ehrlich, nee, hab ich nicht, weil warum soll ich mir denn jetzt schon Gedanken darüber machen, was noch gar nicht stattgefunden hat? Warum soll ich denn jetzt schon das Worst-Case-Szenario machen, wenn es noch nicht mal da ist? Ich bin so ein Mensch, ich beschäftige mich erst mit den Dingen, wenn die wirklich passieren. Und klar kann man auch sagen, so, ja, ganz ehrlich, dann bist du nur vorbereitet, aber ich bin der Meinung, ich bin sehr gut vorbereitet, weil ich habe immer einen Plan B, ich habe immer ein paar C, D, E, F wahrscheinlich sogar, weil Selbstständige in der Regel, die meisten, die ich zumindest kenne, du musst immer einen zweiten Plan haben, weil es nie so läuft, wie du es dir wünschst. Nie. Es gibt immer irgendwas, auch wenn es gerade mal gut läuft, irgendwas, dann kommt da wieder die Rechnung, da die Steuernachzahlung, wow. Ja. Ne, dann Vorsteuer, dann, es gibt so viele Dinge, dann gibt es da vielleicht nochmal irgendwas, was man nicht mit eingedacht hat oder Anmeldung von irgendeinem Unternehmen, auf einmal kostet das so viel mehr. Und wie du gesagt hast, man kann dann aufhören oder man kann sagen, man macht weiter und man ist darauf vorbereitet, immer einen Plan B und lässt sich nicht unterkriegen. Und meine persönliche Meinung ist zum Beispiel auch, in einem festen Job, ich kenne auch tatsächlich mittlerweile leider ein paar mehr Leute, auch von meinen Eltern aus dem Freundeskreis, die immer einen sehr, sehr sicheren, guten Job hatten und auf einmal wurden sie gekündigt oder haben den Job verloren, weil die Firma eingestellt wurde. Ne?
Mega,
Und dann denke ich mir, für
wo
die
ist
Leute,
da die Sicherheit?
Wo ist da die Sicherheit? Und das Ding ist doch für die Leute, das ist doch viel, viel schwieriger, wieder was Neues zu finden, weil die gar nicht darauf getrimmt sind, sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder neue Sachen, einen Plan B zu haben, ne, irgendwie nochmal eine andere Möglichkeit zu haben. Deswegen bin ich persönlich tatsächlich der Meinung, dass Selbstständigkeit oft sicherer ist, als wo fest angestellt zu sein, weil du selber das mitbeteiligst, du kannst selber mitbestimmen, du kannst selber gucken, ob du dich darum kümmerst oder nicht.
Ja.
Und du bist dafür verantwortlich.
Ja.
Du kannst die Schuld nicht abgeben.
Ja.
Das ist deine Verantwortung.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich finde gerade so dieses Wort Sicherheit, was mir früher Sicherheit gegeben hat, ist mittlerweile so ein Wort, was ich will nicht sagen mittlerweile, dass es negativ behaftet ist, aber es ist nicht mehr so positiv wie früher, weil ich finde, Sicherheit schließt Freiheit aus. Das ist für mich, ich finde, das sind zwei Sachen, die irgendwie nicht zueinander passen. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben, ich möchte frei sein, ich möchte mich entscheiden, heute so ähnlich wie ihr es macht, vielleicht in L.A. zu arbeiten, wirklich von heute auf morgen zu sagen, wir machen das jetzt hier oder machen das jetzt da oder sowohl als auch. Das geht als im Angestelltenverhältnis. Da hast du zwar diese Sicherheit, aber du kriegst einfach das gesagt, was du zu tun hast. Du kriegst eine bestimmte Stundenzahl gesagt, die du abzurufen hast. Und ich finde, dieser Deal ist unfair. Dieser Deal ist nicht gerecht, dass man sagt, du kriegst Summe XY und dafür gibst du halt so viel Lebenszeit. Ich finde halt nämlich diese Währung Lebenszeit so viel wertvoller als das Geld dann letztendlich.
Finde ich auch, aber ich weiß auch, dass es andere Menschen gibt, die das natürlich ganz anders sehen. Das finde ich auch völlig okay. Und
absolut.
Ich sage immer, es ist so wichtig, dass wir Menschen so unterschiedlich sind. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben gerade eine Wohnung gekauft und werden jetzt bald einziehen. Und natürlich ist das jetzt auch wieder, das ist das, was du meinst. Mir war das wichtig, eine Wohnung zu besitzen, also Immobilien als Wertanlage zu haben, ne, ist für meine Altersvorsorge quasi, aber wie du gesagt hast, natürlich ist auch eine Einschränkung, diese Freiheit wird einem genommen. Weil jetzt habe ich diese Sicherheit, die ich immer wollte, die ich immer als kleines Kind oder ich wollte immer so als Jugendliche diese Sicherheit haben, ich will Immobilien besitzen. Ne? Und gleichzeitig damit kommt natürlich auch wieder sehr viel Verantwortung und du wirst natürlich gebunden, vor allem auch an einen Standort.
Ja.
Und das war jetzt bei uns auch ein kleiner Streitpunkt, ne? Weil dann auch meinte so, hey, wir wollten auch nach L.A., jetzt haben wir die Wohnung hier und jetzt sind wir in Hamburg wieder, ne? Jetzt sind wir so gebunden an diese Stadt und ich versuche das aber eher so zu sehen, ja, wir sind gebunden, aber gleichzeitig sind wir unsere eigenen, ne, wir können selber entscheiden, ob wir die Wohnung zum Beispiel auch mal untervermieten möchten.
Ja.
Ne, oder ob wir, wenn wir mal in L.A. sind, machen vielleicht ein Airbnb draus.
Ja.
Oder das ist unsere Entscheidung. Wir sind zwar irgendwo natürlich gebunden, aber wir können es auch selber entscheiden, wie wir damit umgehen zum Beispiel. Und das ist halt so oft im Leben, ne, dass man kann Sachen sehen, die einen irgendwie einschränken und einen vor etwas, einem wirklich irgendwie Freiheit nehmen, aber man kann das auch immer wieder umdrehen. Und es gibt aber auch die Menschen, die sagen, nee, ganz ehrlich, Lisa, ich könnte niemals so leben, wie du lebst. Ich könnte das nicht. Von einem Tag zum nächsten. Du weißt heute nicht, was morgen passiert. Du weißt nächste Woche nicht, welcher Job reinkommt oder was nicht reinkommt. Gerade läuft es gut. Wer weiß, was in 2-3 Monaten ist. Wer weiß, was ist, wenn es Instagram irgendwann nicht mehr gibt. Ja. Ne? Dann verlierst du deinen Job oder
aber
so.
Aber diese Leute beschäftigen sich mit Sachen,
die noch gar nicht verstehen. Ja, aber, ja. Aber ich verstehe das auch, weil es gibt Menschen, ich sage auch mal so, du ganz ehrlich, ist auch okay, weil ich brauche ja auch Leute, die für mich Sachen machen. Ich brauche ja Leute, die ganz normal angestellt sind. Und ich habe da genauso Respekt vor. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt. Und manchmal muss ich jetzt sagen, beneide ich schon Menschen. Nicht beneiden, das ist das falsche Wort, aber manchmal finde ich es schon cool, dass andere Leute wirklich dieses haben. Sie haben ein Wochenende und die machen am Freitag um Punkt 18, 19, wann auch immer Uhr Schluss. Mhm. Dann verlassen die den Arbeitsplatz, gehen nach Hause und die haben ein Wochenende. Die haben wirklich keine Arbeit. Die machen ihr Handy nicht an, ihr Arbeitshandy. Ne, das gibt es natürlich auch mittlerweile immer weniger, weil viele das so ein bisschen vermischen. Aber das gibt es bei mir halt nie. Ja. Oder bei dir auch nicht. Nee. Ne? Sonntag, ich weiß nie, wann Sonntag, Montag ist. Das ist mir auch egal, weil das ist für mich jeder Tag ist gleich. Und ich habe kein richtiges Wochenende. Dafür kann ich aber sagen, ich fliege nächste Woche nach LA zum Beispiel. Ne?
Weißt du, was mich an dieser Sache so ein bisschen ärgert? Dass Menschen wie du zum Beispiel die andere Seite versteht und sagt, ja klar, das ist so dein Weg und das ist gut so. Aber häufig, bei mir war es nämlich so das Erste, was man mich gefragt hat. Also,
was hast du denn vorher gemacht?
Ich war Ausbilder für Chemikanten.
Okay.
Wow. Und das Erste, was man zu mir sagt, ist immer... Oder was man zu mir gesagt hat, ja, wie machst du das überhaupt? Und allein schon jemand, der zu mir sagt, wie machst du das überhaupt, der hinterfragt meine ganze Person. Das ist schon, das finde ich schon eine Sache, die
respektlos.
Genau. Das ist schon, geht schon in die falsche Richtung. Mhm. Und du hast 3 Kinder. Wie machst du das denn überhaupt mit der Zeit? Bei mir ist das so, ich bin ein absoluter Frühaufsteher, ne? Okay. Und ich mache morgens halt viel. Andere machen es vielleicht nachts, andere, ne? Also jeder hat ja halt so seine andere Zeit, wo er sagt, da kann er Gas geben. Ich stehe halt frühs auf, dass ich morgens schon loslegen kann, dass wenn die Kinder dann wach sind, dass ich dann halt wirklich Gas geben kann. Wenn die Kinder schlafen, geben wir wieder Gas. Also dann mache ich wieder arbeitstechnisch mit meiner Frau gemeinsam halt wieder das Business. Mhm. Und wir gucken halt kein Fernsehen. Wir verzichten auf andere Sachen. Ich glaube, es kommt halt wirklich drauf an, wie du die Sachen priorisierst. Jemand anders, der jetzt vielleicht 5 Stunden am Tag Fernsehen guckt, aber dann hinterfragt, wie ich das mache oder sagt, Mensch, dann hast du ja kaum noch Zeit für deine Familie. Nein, die Zeit, die ich habe, die nutze ich halt einfach anders. Mhm. So, ich würde aber niemals zu jemandem sagen, Mensch, warum zockst du jetzt 4 Stunden Playstation oder warum guckst du jetzt 5 Stunden Fernsehen? Das würde ich ja niemals sagen, weil das ja auch vollkommen okay ist. Das ist ja seine Entscheidung. Ja. Aber andersrum kriegst du halt immer häufig dieses komisch.
Definitiv. Und ich glaube, das ist einfach so ein generelles Gesellschaftsding. Ne? Also das ist ja auch in Amerika zum Beispiel, deswegen mag ich auch, man darf ja schon in Deutschland fast gar nicht sagen, dass man Amerika mag. Und ich mag auch nicht Trump, sondern ich mag einfach die amerikanische Mentalität im Sinne von, die sind einfach grundlegend positiver. Jetzt kommen typische Deutsche wieder an und sagen, nee, das ist nicht positiv, das ist einfach eine Oberfläche.
Ja,
so, ne? Und das ist schon wieder dieses typische Ding. Du kannst entscheiden, ob du das oberflächlich siehst oder du kannst entscheiden, ob du das eigentlich total freundlich und nett findest.
Absolut.
Ich entscheide mich, ja, natürlich gibt es in Amerika sehr viele oberflächliche Menschen. Die findest du aber auch in Deutschland.
Ja.
Vielleicht gibt es ein bisschen mehr in Amerika, weil die Bildung vielleicht nicht ganz so gut ist in vielen Schulen und vielen Stadtteilen. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen deswegen schlechter sind oder besser sind. Also ich finde es schön, wenn ich in einen Laden reingehe, die Leute sagen, hey, how are you? Und auch wenn es die nicht wirklich interessiert, ist einfach dieses, die Leute strahlen, die lächeln dich an. In Deutschland gehst du hin, die sagen immer hallo, also ja, was wollen sie jetzt? Ne? So, ach so, sorry, sie arbeiten, ich dachte, das wäre ihr Job. So, ne? Nein, also man muss schon sagen, Amerikaner und auch Australier definitiv sind einfach so viel besser in Servicebereichen.
Ja.
Wenn du dir Kundenservice in einem amerikanischen Unternehmen anschaust und dann in einem deutschen, kann dir garantieren, ist es immer in der Regel, also wirklich zu 90% ist es besser in einem amerikanischen. Ja. So langsam ändert sich das ein bisschen, gerade von der jüngeren Generation, auch in Deutschland natürlich, auch bei vielen Startups soll die das auch ein bisschen in Amerika abschauen. Aber generell ist es einfach so, dass unsere Gesellschaft ist so darauf fixiert, man muss zur Schule gehen, man muss dann, entweder macht man Realschule, Hauptschule oder Gymnasium. Und wenn man aufs Gymnasium geht, dann muss man eigentlich auch studieren, ne? Weil eigentlich macht man ja eher bei einer Realschule einen Abschluss. Das sind so diese typischen Sticken, die sich ja komplett mittlerweile auch wieder ändern, die aber in vielen noch drinstecken. Und dieses, du musst einen sicheren Job haben, du musst erstmal studieren, musst einen Job haben, dann irgendwann kannst du vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen, irgendwann findest du dann deinen Partner oder heiratest, dann hast du ein Haus. Nein, manche heiraten zuerst, also manche kriegen erst ihr Kind und die heiraten nie. So mittlerweile, du kannst doch, eigentlich darf doch jeder machen, was er möchte.
Genau, darf dein Leben gestalten, wie er möchte.
Es ist ja dein Leben, und nicht, also, beziehungsweise sein Leben und nicht dein Leben.
Ja.
So, und deswegen finde ich auch immer diese Menschen, die sich so einmischen, ich kann es irgendwo nachverstehen, weil viele auch neugierig sind. Ich glaube, auch viele Menschen, die sich selber das nicht trauen, sind immer so, ja, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Und wie du gesagt hast, ja, drei Kinder, wie unverantwortlich, ja, ne? Ja. Und was ist, wenn da mal kein Job reinkommt und
ja,
so?
Ja.
Und denke mir so, ja, aber das ist doch nicht dein Problem. Ja, das ist doch, ja, da muss ich mir ja, wenn überhaupt, ja, Sorgen drüber, ja, machen.
Ich war früher allerdings auch so, muss ich ehrlich eingestehen, ich war früher auch so, wenn einer nicht so, nicht dieses 0815, ich nenne es jetzt einfach mal so, Leben gelebt hat, dass ich dann gesagt hat, na, das ist ja irgendwas komisch. Mhm. Ne? Mittlerweile habe ich das wirklich komplett ab. Also ich habe mich wirklich einmal komplett gedreht und für mich ist jetzt so, einfach nur wichtig, dass der Mensch glücklich ist. Und wenn er sagt, er ist es alleine mit seiner Katze, ja, weil er mit der Katze irgendwie, dann ist das vollkommen, ja, okay. Hauptsache, er hat seinen Weg gefunden. Und es ist nun mal nicht, ja, jeder Weg gleich. Ne? Und es muss nicht jeder eine Großfamilie gründen. Und es muss nicht jeder auf Reisen gehen. Aber wenn du auf Reisen gehen möchtest, dann kannst du das genauso, ja, machen wie eine Familie gründen. Also genau.
Definitiv. Und wie gesagt, also gerade so dieses Reisethema zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die wirklich, die haben ihre Wohnung aufgegeben, ne, und die reisen einfach um die Welt und sagen Leute natürlich auch so, oh, wie kann man sich das, ja, leisten? Aber ganz ehrlich, ich habe auch damals, als ich mit meinem Ex-Freund noch zusammen war, da hatte ich am wenigsten Geld von dem, was ich, ne, so im Vergleich zu jetzt, hatte ich viel, viel, viel weniger Geld und ich bin trotzdem viel mehr gereist und ich habe viel mehr gesehen von der Welt. Weil ich habe einfach da mit meinem Studentengeld oder was ich mir angespart habe, mit meinen Nebenjobs haben wir Couchsurfing gemacht. Ich habe auf der Couch geschlafen. Ja. Ich habe in Marokko, in Jordanien, ich war in Syrien, ich war im Libanon, krass, ich war in Brasilien, in Argentinien, in Paraguay, in Uruguay, in was weiß ich wo überall. Ich habe wirklich extrem viel mit ihm gesehen und auch ganz viele besondere Orte, ne, wo ich sonst nie hingegangen wäre. Und da haben wir ganz low-key, wir waren nicht in fancy Restaurants, wir waren nicht in fancy Hotels, es war wirklich die schlechteste Unterkunft teilweise, ne, wo auf dem Boden geschlafen, aber es war trotzdem geil, weil ich die Menschen dort kennengelernt habe, ich habe das Leben dort kennengelernt und ich war einfach da offen für, ne? Und deswegen immer diese Menschen, die auch sagen, boah, wie kannst du dir das leisten und nur über andere Leute so dieses Urteilen, das machen wir alle, ja, ich genauso, ich bin auch schuldig,
ja,
keiner kann mir erzählen, ja, dass er nicht urteilt, weil das einfach in uns drin ist,
ja,
aber man kann lernen, damit ein bisschen besser umzugehen und, ja, sagen so, hey, vielleicht ist mein erster Impuls zu sagen, boah, ja, wie? Ja. Und dann erst dann so, nein, durchaus so, warum? Ist, ja, doch gar nicht mein Leben. Ist, ja, doch cool. Es scheint doch zu funktionieren mit, ja, der Person. Ja. Ist was anderes, wenn man sich wirklich Sorgen macht, ja, um jemanden, ja, wenn man wirklich merkt, hey, jemand ist in Schulden und die Person kauft sich trotzdem neue Sachen. Da, finde ich, kann man schon was sagen, auch als Freund. Denn das, ja, ist was anderes. Aber wenn man merkt, hey, der Person geht es doch ganz gut, die kriegen das irgendwie hin, die werden schon ihren Weg haben. Und wenn man wirklich interessiert ist, also ernsthaftes Interesse hat,
ja,
dann kann man auch mal nachfragen.
Ja.
Aber es gibt was anderes, ne, wie du erzählt hast, es gibt diese Frage so, ja, wie machst du das überhaupt? Ne? Oder,
ja,
es gibt so, ey, ich finde das mega spannend.
Ja, genau, erzähl Volk, mal. Erzähl, ja, 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 genau.
Das ist krass, ich,
ja,
finde das so cool. Ich würde mich, ja, das niemals trauen, aber richtig Respekt, ja, dass du das machst. Ja. Ne? Magst du mal erzählen, wie, ja, du damit angefangen hast?
Cool.
Ist eine ganz andere, ja, Geschichte. So, ne?
Wie du das gerade gesagt hast, gerade mit dem Urteilen. Also wirklich, das sind nicht mal 3 Sekunden. Es geht jemand an dir vorbei und du siehst, ah, okay, Gucci-Sneakers, Louis Vuitton-Gürtel, oh Gott, und kaut Kaugummi hier so arrogant. Was ist denn das für ein? Nur als Beispiel, ja, ne? Aber im selben Moment gehst du an dem Obdachlosen vorbei und du würdest ihn, also er kriegt mal nicht mal einen Blick von dir, ja, der ist für dich nicht mal sichtbar, den, ja, nimmst du nicht mal wahr. Also du hast, das ist so krass eigentlich, du hast, ja, diesen Menschen, da ist wirklich ein Mensch am Start und du hast ihn nicht mal wahrgenommen.
Ja.
Du bist 10-mal respektloser zu dem, als jetzt nur als Beispiel, der Gucci-Träger, der dir entgegenkam. Mhm. Ne? Und da muss man, wie, ja, du schon sagtest, ne, wir sind alle so, dass wir urteilen, aber man muss wirklich so sich dann wirklich lernen, zurückzuschrauben und wieder, ne, an Land zu ziehen.
Und das, also da gibt es Menschen, die können das einfach besser als andere, definitiv. Ich würde auch zum Beispiel sagen, dass so, meine Mama ist zum Beispiel auch so ein Mensch, die, finde ich, macht das einfach unglaublich gut. Die hat nie großer, dachte ich immer großartig gewertet. Wenn ich jetzt so zurückschaue, mein Leben hat auch selbst die manchmal gewertet über andere Familien.
Ja.
Ne? Wenn die dann, also das ist so, natürlich, keiner ist perfekt,
ja,
und das,
ja,
kann man auch wirklich nicht perfekt. Aber wie du gesagt hast, also ich finde es auch immer, ich habe irgendwann mal angefangen, es hat in Amerika angefangen, dass ich, also ich fand als Kind schon immer Obdachlose total faszinierend und nicht beängstigend, sondern einfach faszinierend, weil die mir einfach schon als Kind total leid getan haben. Ich habe immer nicht verstanden, warum manche Menschen so auf der Straße halt leben und kein Zuhause haben. Und das hat sich irgendwie, das finde ich immer noch, also mir, klar tun die mir leid und irgendwie, ich denke mir auch, sowas ist deren Geschichte. Und manchmal würde ich gerne hingehen und einfach fragen, denke mir so, darf ich das überhaupt? Ist das so, die wollen die Leute darüber reden? Aber ich finde das total spannend. Und zum Beispiel in Amerika habe ich angefangen, mit jedem Uber-Taxi-Liftfahrer zu sprechen.
Ja.
Also wirklich, ne, man kennt das ja manchmal auch hier, kannst ja auch in Deutschland genauso machen, aber die Deutschen sind dann manchmal nicht ganz so offen für. Aber ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile hatte ich auch schon dort richtig coole Gespräche und es ist einfach so, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel auch in Amerika so spannende Geschichten, ich habe eine Uber-Fahrerin mal kennengelernt. Also Uber ist ja so ein bisschen wie Taxi, ne?
Ja,
ich weiß. Und klar, vielleicht denkt man am Anfang so, boah, hier eine Frau, die Uber fährt, so okay, klar, vielleicht findet sie keinen, das ist vielleicht der erste so judgende Gedanke, ne?
Ja.
Dieses so, vielleicht findet sie keinen Job oder ne, hat auch noch einen Akzent, sie kommt nicht aus Amerika, so okay, ne, vielleicht hat sie keinen Job bekommen, so nach dem Motto. Und Oder man macht sich gar keine Gedanken darüber, weil eigentlich denkt so, ja, komm, ist doch eh nur ein Uberfahrer. So,
ja.
Ne? Oder Putzfrau ist genau das Gleiche. Also so Jobs, die aus der Gesellschaft gesehen einfach so ein bisschen runtergestellt werden. Ne?
Ja.
Und sie hat zum Beispiel erzählt, es war unglaublich spannend, die ist eigentlich Ärztin, also eine richtig gute Ärztin gewesen, kam aus Griechenland und richtig an einem ganz, ganz tollen Krankenhaus, also studiert, extrem intelligente Frau. Und ihr Sohn hatte aber eine Behinderung. Und irgendwie war das so, in der Gegend, wo sie gewohnt hat, gab es keine Schule, die für diese Behinderung die inkludiert hätten. Und die Bildung wäre einfach nicht gut gewesen. Und er wäre quasi einfach in ihrer Region, wo sie aufgewachsen oder wo sie gearbeitet hat, wäre er eigentlich in der Society mehr oder weniger auch schon so. Ich sage nicht, dass es überall in Griechenland ist, so bloß nicht. Aber das war bei ihr halt so, hätte der nicht wirklich viele Chancen gehabt. Und das hat sie halt nicht akzeptiert als Mutter. Und sie hat dann wirklich ihr alles Geld zusammen gespart. Ist mit ihm, hat glaube ich in der, ich weiß nicht, ob sie die Green Card Lottery, sie hat auf jeden Fall irgendwie eine Green Card bekommen oder hat dann in Amerika, ist nach Amerika gekommen und muss jetzt Uber fahren, obwohl sie eigentlich also sie ist eine ganz tolle, intelligente Frau, Ärztin, fährt aber Uber, weil sie natürlich gerade keinen anderen Job bekommt und weil das nicht, in Amerika kann sie nicht einfach als Ärztin arbeiten, ne? Aber dafür geht jetzt ihr Sohn in eine tolle Schule in Amerika, wird da inkludiert und sie macht quasi alles für ihren Sohn. Und das sind so Dinge, das weißt du einfach nicht. Du weißt nicht, warum die Klofrau daneben steht und du weißt nicht, warum jemand unfreundlich zu dir ist. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe gelernt, so ein bisschen besser damit umzugehen, wenn Leute unfreundlich zu einem sind, die man gar nicht kennt. Da denke ich auch so, ist eigentlich richtig unnötig. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht deren Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Partner gerade Schluss gemacht. Ne? Ja. Neulich bin ich geflogen, da saß eine Frau vor uns und die hat bitterlich geweint. Die war wirklich. Und am Anfang dachtest du halt, okay, sie sah halt sehr aufgequollen aus und sie sah, hat irgendwas getrunken. Und vielleicht denkst du im allerersten Moment so, oh, vielleicht ist sie Alkoholikerin oder du denkst irgendwas, ne?
Du machst, ja, du machst eine Story,
automatisch,
ne?
Machst du eine Geschichte, was total unfair ist.
Ja.
Und ganz am Schluss kam raus, haben wir mitbekommen, dass ihr Mann einfach 2 Tage vorher gestorben ist und sie auf dem Weg zu ihren Kindern war. Und die war völlig fertig. Die musste die Beerdigung organisieren und alles. Und denkst du so, fuck. Und dann fühlt man sich so schlecht, dass du alleine darüber nachgedacht hast.
Ja.
Ne? Und deswegen, ich finde, solange man sich darüber bewusst ist, was man denkt und darüber bewusst ist, dass man das auch mal wieder stoppen kann und den Leuten einfach mal eine Chance gibt, dann ist das schon ein ganz toller Anfang.
Ja.
Weil man lernt unglaublich spannende Menschen kennen, wenn man einfach mal zuhört und einfach offen ist.
Ja, absolut. Luisa, ich glaube, wir könnten, ehrlich, ich könnte, glaube ich, mit dir noch Stunden quatschen. Ja. Und du hast so viele coole Stories, so viel Gutes zu erzählen. Ja.
Eine Frage habe ich noch nicht, weil ich weiß, was es jetzt beenden hier, aber finde ich, wir reden auch schon viel. Aber eine Frage noch, was mich jetzt interessieren würde noch, was ich vorhin schon fragen wollte. Was war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so, hey, jetzt möchte ich aus diesem normalen 9-to-5-Job raus?
Ich hatte mehrere Punkte. Der erste Punkt war das erste Mal, das war auch das Thema Umstände. Ich war auch jemand, der immer auf die Umstände geschaut hat, der geguckt hat und ich habe auch allem anderen die Schuld gegeben und ich kam aus dem Weserberglands-Ostkreis, das ist ein relativ hoher Rechtenanteil. Wir waren die einzige Familie mit Migrationshintergrund und da ging es schon los, da habe ich schon angefangen zu sagen, ja, hier mag mich eh keiner und die wollen uns hier nicht und da habe ich schon immer geguckt, was halt nicht läuft und warum ich wollte immer bemitleidet werden. Und dann das Schlimmste, der Höhepunkt war dann wirklich mit 19, da ist meine Mutter verstorben. Und da habe ich sogar meiner Mutter die Schuld gegeben quasi. Also ich bin rumgelaufen und habe gesagt, ja, was soll denn werden? Ich muss eigentlich irgendein cooler Gangster werden oder irgendwie sowas, weil schaut mal mein Leben, wie schlimm ist es, guckt mal, wie schlecht es mir geht. Das heißt, ich habe quasi meiner Mutter die Schuld gegeben an dem, dass ich nichts geschissen bekommen habe, ne? Dass ich nichts hingekriegt habe. Und dann der zweite Punkt, der mich dazu dann wirklich gebracht hat, also da ging es schon los oder kam ich ins Grübeln, war dann halt echt mit den Kindern, ne? Weil viele Leute fangen nämlich an, ihre Kinder als Ausrede zu nehmen, ihre Träume nicht mehr leben zu können.
Ja.
Und das finde ich halt wirklich so erschreckend. Und wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, was wäre aus mir geworden, und das ist, ich meine ganz ehrlich, das ist einfach nur ein Satz, aber wenn ein Kind diesen Satz annimmt, der ist so brutal, der ist so hart. Das heißt, du sagst deinem Kind, dass du dein Leben nicht, genau, und nur weil du da bist, kann ich jetzt nicht. Das finde ich so krass und ich finde nicht, wenn man sich jetzt andere Geschichten anguckt, dann habe ich ganz viel gelesen, ganz viele Bücher gelesen, ob es nun eine Oprah Winfrey ist oder ob es die Wüstenblume ist oder ob es gibt so viele großartige Menschen, die so viel erreicht haben, die ein 10.000 Mal schlimmere Geschichte hatten als ich, aber halt einfach ganz anders dran gegangen sind. Dann dachte ich mir, okay, jetzt hörst du mal auf, Ausreden zu nehmen, jetzt hörst du mal auf, irgendwie deine schlimme Kindheit zu nehmen oder dein, weißt du, schlimm war sie ja gar nicht, aber für mich damals, ne, habe ich mich reingesteigert oder deine Geschichte zu nehmen, sondern du nimmst jetzt deine Geschichte, die ist so, wie sie ist und die macht dich jetzt zu einem großartigen Menschen. Und habe gedacht dann, okay, habe geguckt, was ich kann, was mir Spaß macht, was mir liegt und bin dann zum Reden gekommen. Und ja, wie du siehst, ich quatsche sehr gerne und liebe es einfach. Ich wollte mir halt auch die Menschen aussuchen, mit denen ich arbeite. Ich nehme es mir auch raus, einem Brautpaar zu sagen, wir passen nicht zusammen. Ich habe aber wen für dich, schau mal, die passt, passen viel mehr zu dir. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Es geht halt auch nur so, also es geht um Emotionen zu transportieren. Und Emotionen, das geht nur, wenn es echt ist. Wenn du die Menschen magst, wenn die Leute das, was du sagst, annehmen. Die hören dir dann nicht mit 30% oder 40% zu, sondern mit 110%. Mhm. Die sind ab dem ersten gesagten Wort bis zum letzten, hängen sie dir an den Lippen. Und das ist das, was ich schon immer wollte. Und genau, so kam ich dazu und bin dann halt so meinen Weg gegangen.
Richtig spannend. Ja. Und ich habe noch eine letzte Frage, die vielleicht auch ganz interessant ist, weil jetzt mal wegen der Hochzeit zum Beispiel. Ja. Wir sind nämlich auch gerade dabei, jetzt wegen Trauredner, dass da tatsächlich viel. Ja. Also wir haben jetzt schon Kontakt gehabt mit einem, aber haben uns auch noch nicht entschieden. Und ja, da haben Dan und ich auch gerade so ein bisschen so einen Punkt, weil er ist es halt gar nicht gewohnt, dass freie Trauredner, also du machst ja auch freie Trauungen,
genau.
Dass so freie Trauungen so lange gehen. Also er meinte nämlich zum Beispiel jetzt der Trauredner, dass es so ungefähr dann wahrscheinlich schon so 20, 40 Minuten insgesamt, also 40 Minuten eher sein mit 40 bis 45,
ja.
So 20 Minuten halt sein Teil und dann nochmal unser Teil, 20 Minuten circa und dann ja. Nochmal so ein paar Sekunden für die Angehörigen. Und da war Dennis vor allem auch gleich, weil in Australien, wir waren selber auf einer Hochzeit zusammen bei ja. Freunden aus Australien und da war wirklich das, ich habe nochmal nachgeschaut, das ganze Ding von, dass sie reingelaufen ist, die Braut ist, dass sie vorne standen, die Traurednerin was erzählt hat, die ihre Ehegelübde gesagt haben
ja.
Und das fertig war in Anführungsstrichen, weil nur die Trauung allein waren wirklich 18, 20 Minuten.
Ja.
Und er zum Beispiel meinte auch, es macht Sinn, sich hinzusetzen, dass man einfach so ein bisschen Ruhe hat und so. Ja. Und jetzt sind wir gerade echt so ein bisschen am Überlegen, weil ich sag mal so, ich war noch nicht auf vielen Hochzeiten, ich war erst auf zwei und die eine war kirchlich, die andere eben eine freie Trauung. Und ich finde es total schwierig einzuschätzen, weil ich eigentlich, jetzt sag ich mal auch so aus Filmen oder wie ich mir die Hochzeit vorgestellt ja. habe immer früher so, dachte, okay, ich werde auf jeden Fall stehen, ne? Und wir werden stehen und dann irgendwie unsere Ehegelübde sagen und der oder die Traurednerin, wie auch immer, ja. Wird ein bisschen was erzählen und dann ist es auch gut dadurch.
Ja.
Und jetzt habe ich mit der Hochzeitsplanerin auch geredet. Sie meinte auch, das ist schon normal, dass viele so 45, 40 Minuten gehen.
Ja.
Und dass man sich auch hinsetzt, ist auch normal, dass man halt so ein bisschen Zeit hat. Magst du mal erzählen, wie machst
Absolut.
Du das normalerweise?
Absolut. Oder? Erstmal das allererste, was man wirklich sagen muss, eine freie Trauung bedeutet nicht nur, dass das Ganze im Freien stattfindet, sondern eine freie Trauung heißt, dass das Ganze freigestaltet ist, dass im Endeffekt das Brautpaar sich das so ein Stück weit sogar aussucht. Das heißt, dass man gemeinsam im Team als Freunde dort die perfekte Lösung sucht und findet, dass man guckt, was gefällt der Familie. Und jede Hochzeit ist anders und hat ihre Tücken und hat ihre speziellen ja, Ecken und Kanten, an die man dann zusammen schleift. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte es nicht so lange oder man hat zum Beispiel ein Pärchen aus zwei verschiedenen Nationen, dass man dann vielleicht überlegt, vielleicht machen wir für die einen ein Handout, dass die dann halt dem Ganzen folgen können oder. Im Grunde genommen kann man schon sagen, so 45 Minuten ist realistisch, ist eine Zeit, weil man kann sich nicht vorstellen, wenn eine Trauung gut gemacht ist, wie schnell das verpufft. Man hat wirklich häufig noch so im Kopf, weil man allein aus Erfahrung, dass man dann in die Kirche kommt oder jetzt gar nichts gegen die Kirche, das ist nicht gegen irgendeine Religion oder so, sondern dass man dann wirklich da reinkommt und denkt so, wann ist das hier vorbei? Oh, die hat da hinten ein grünes Kleid an, Baby schreit. So, du bist mit dem Kopf ganz woanders. Und wichtig ist es, wirklich diesen Film, diese Geschichte des Brautpaares so rüberzubringen, dass halt alle gefesselt sind, dass du halt wirklich das Ganze humorvoll verpackst, dass sie vielleicht sogar die eng Vertrauten sich ein Stück weit in der Rede wiederfinden, dass sie sagen, ah, okay, stimmt, so war das damals bei denen, dass gelacht wird, dass sie sich einfach frei fühlen und entspannt fühlen, dass man halt auch als Trauredner ist man halt auch gefragt, frühzeitig vor Ort zu sein, die Leute kennenzulernen, dass die halt wissen, ah, der jetzt gleich was erzählt, ist ein lockerer Typ, das wird hier gleich eine ganz entspannte Runde und wird hier nicht irgendwie so dieses Pflichtveranstaltungsding muss weg, das muss einfach nur locker und frei sein und im Endeffekt entscheidet das Brautpaar, wenn die jetzt sagen, du, wir haben eher so an 30 Minuten gedacht, dann muss der Redner sich dem anpassen und in diesen 30 Minuten alle Pointen, alle wichtigen Sachen rausholen und nichts vergessen dabei. Das Wichtigste daran, und das ist halt die große Aufgabe, es muss halt am Ende die Sensation sein. Das ist das Minimum, was du schaffen musst als Trauredner. Am Ende soll sich, wenn die beim Essen sitzen, soll sich keiner übers Essen unterhalten, sondern die reden alle über die Trauung, über die Geschichte. Und ach, war das echt bei denen so? Ah, wie krass. Und es muss halt einfach ein Festival sein. Das glaube ich, das muss das Minimalziel sein.
Ja, ja, man merkt auf jeden Fall, dass das echt Spaß macht.
Ja, absolut.
Strahlt. Okay, super. Ja, vielen Dank. Das
ja.
hilft mir auf jeden Fall schon mal sehr.
Sehr, sehr gerne. Ja, voll cool. Dann haben wir doch mal zum Abschluss. Wir sind ja wirklich hin und her, ne? Aber mega cool. mega, mega cool. Wir sind jetzt, glaube ich, schon weit über eine Stunde.
Okay.
Und ich möchte mich nochmal wirklich vom Herzen bei dir für deine Zeit bedanken. Ich weiß, du hast bestimmt noch genug anderes um die Ohren und dass du dir die Zeit genommen hast, uns deinen Mehrwert mitzuteilen. Nochmal großen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich Teil davon sein darf. Ich hoffe, es wurde nicht zu lang und langweilig.
Nein.
Also hat absolut Spaß gemacht auf jeden Fall.
Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Dann verabschieden wir uns, wünschen euch allen einen schönen Sonntag und wie gesagt, die Instagram-Seite, alle Homepages, alles, was es von Luisa Lyon online gibt, werde ich euch in die Shownotes packen und ihr müsst da auf jeden Fall mal reingucken. Und genau eine Sache, die wollte ich noch sagen, und guckt mal bei ihren Stories. Wenn ihr dort stöbert, könnt ihr auch die Verlobung sehen, und zwar den Antrag. Oh. Der ist nämlich wirklich legendär. Ich will auch nicht zu viel verraten. Schaut euch das mal auf jeden Fall an. Mega, mega gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Luisa, ich überlasse dir das letzte Wort.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche euch auch ebenfalls einen wunderschönen Sonntag und vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns nochmal wieder. Macht's gut.